Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen an einem Tag, der für Fritz Keller eine Art Ausdauerwettkampf in gleich zwei Stadien war, an dessen Ende er dann die erhoffte Trophäe erhielt. Fritz Keller ist noch Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Er soll aber der neue Präsident des Deutschen Fußballbunds werden. Heute wurde er nach ausgiebigen Vorstellungsrunden von den Amateurfußballvertretern und den Profiklubs als offizieller Kandidat des DFB bestätigt. Stefanie Batschik war in Berlin dabei.
Mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht betrat Fritz Keller um 15 Uhr den Pressekonferenzraum in dem großen Berliner Hotel. Im dunkelblauen Anzug, weißen Hemd, ohne Krawatte, umringt von Kameraleuten. Keller hatte einen kleinen Marathon hinter sich. Erst die Vorstellungsrunde bei den Regional- und Landesverbänden am Morgen und dann den Auftritt vor den Vertretern der Deutschen Fußballliga. Die bescheidene Erkenntnis des 62-Jährigen:
Wenn die alle glauben, dass ich da was verbessern kann und was mich da gut einbringen kann, dann mache ich das gerne. Und ich habe heute Morgen und heute Mittag wirklich gute Zustimmung gehabt.
Keller lobte die Gespräche mit der DFB-Findungskommission in den letzten Wochen, gab aber auch zu,
dass diese Aufgabe nicht in meiner Lebensplanung stand.
Aktuell ist Fritz Keller nämlich noch als Präsident des SC Freiburg tätig. Nebenbei ist er Winzer. Aber die ersten Ideen für seine neue Aufgabe, die hat er schon.
Es wird in der Zukunft, und das war auch meine Bedingung, keine One-Man-Show geben, sondern es werden Aufgaben auf verschiedene Schultern gelegt, die dafür auch sich verantwortlich zeigen müssen.
Keller will Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Er will einen Vergütungsausschuss. Die Zahlungen an das Präsidium sollen künftig für alle transparent sein. Und eines war Fritz Keller besonders wichtig, zur Verblüffung der Anwesenden.
Dass ich die Aufgabe im nationalen Bereich sehe und selbstverständlich den Fußball bei den Versammlungen der FIFA und der UEFA vertreten möchte, aber ich möchte nicht in Gremien der FIFA und UEFA gehen.
Das soll sein künftiger Stellvertreter Dr. Rainer Koch übernehmen.
Am 27. September findet die Wahl des DFB-Präsidenten statt. Einen dürften Veränderungen im deutschen Fußball jetzt weniger kümmern. Franck Ribéry, 12 Jahre lang eine der Konstanten auf dem Außenflügel des FC Bayern München. Er hat der Bundesliga den Rücken gekehrt in Richtung AC Florenz. Seit heute ist der Wechsel perfekt. Aus Italien, Jörg Seiselberg.
Der 36 Jahre alte Franzose soll in der Toskana nach dem obligatorischen Medizincheck einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben. Die Laufzeit des Kontrakts gilt als ein Grund dafür, warum sich Ribéry für einen Wechsel nach Florenz entschieden hat. Außerdem wird der ehemalige Bayernstar in einer Pressemitteilung des Vereins mit den Worten zitiert: Zu seiner Wechselentscheidung habe auch sein ehemaliger Münchner Mannschaftskollege Luca Toni beigetragen. Toni, der ebenfalls für Florenz gespielt hat, habe ihm nur Positives über den Verein und die Stadt erzählt. Die Vereinsführung des AC Florenz zeigt sich hocherfreut über die Verpflichtung von Ribéry. Es sei eine lange Verhandlungsnacht gewesen, sagt Joe Barone, Vertrauter des neuen US-amerikanischen Vereinschefs Rocco Commisso. Er freue sich auf Ribéry in Florenz, so Barone. Möglicherweise werde der ehemalige Bayern-Spieler bereits morgen den Fans im Rahmen eines Festes im Stadion präsentiert.
Und bevor wir später in der Sendung zum Fußball zurückkommen, gehen wir jetzt erstmal zur Reiteuropameisterschaft in Rotterdam. Die deutschen Springreiter sind dort heute mit einem Zeitspringen erfolgreich gestartet. Das Team gehört zu den Favoriten, auch weil zum ersten Mal seit Olympia 2016 die Erfolgsreiter Christian Ahlmann und Daniel Deusser nach Streitigkeiten wieder zu einer deutschen Championatsmannschaft gehören. Jörg Tegelhütter berichtet.
So gut sind die deutschen Springreiter seit Jahren nicht in eine Mannschafts-EM gestartet. Im Zeitspringen, der ersten von insgesamt 3 Wertungsprüfungen, blieben mit Weltmeisterin Simone Blum, Christian Ahlmann, Markus Ening und Daniel Deusser alle deutschen Reiter fehlerfrei und landeten im Klassement entsprechend weit vorn. Bedeutet, Deutschland führt vor Frankreich und Schweden. Und das will schon was heißen, meint Christian Ahlmann.
Das sind schon riesengroße Schritte, und wenn man das irgendwie regeln kann, dann sollte man das machen. Also ist noch nichts entschieden, aber schon ein ziemlich großer Schritt wird gemacht. Deshalb ist das ganz wichtig, auch vorne dabei zu sein.
Ahlmann selbst landete mit seinem Hengst Clintrexo als bester Deutscher auf Rang 4. Wichtiger aber war der Gesamteindruck. Und der stimmte für Bundestrainer Otto Becker.
Ich glaube, wir haben echt 4 super Runden gesehen. Alle 4, das war echt vom Feinsten. Ein gelungener erster Tag und bin mehr als mit zufrieden. Von mir aus könnte es jetzt zu Ende sein, ja.
Ist es natürlich nicht, denn die Entscheidung über den Mannschafts-Europameister fällt in den 2 Umläufen des Nationenpreises. Und der ist traditionell höher, schwerer und anspruchsvoller.
Die deutschen Hockeyfrauen haben wie zuvor schon die Männer das Halbfinale bei der EM in Antwerpen erreicht. Das Team hielt Irland im abschließenden Gruppenspiel mit 1:1 auf Abstand und schloss die Vorrunde auf Rang 2 ab. Der nächste Gegner wird Spanien sein. Wenn vor Saisonbeginn der Meister gegen den Pokalsieger antritt, dann heißt das nicht nur im Fußball-Supercup. Diesen Wettbewerb mit demselben Namen gibt es auch im Handball. Da duellierten sich am Abend Pokalsieger Kiel und Meister Flensburg-Handewitt. Ein ganz, ganz enges Spiel, von dem Daniel Neuhaus berichtet.
Was war das für ein Supercup in Düsseldorf? Wenn das der Vorgeschmack auf die neue Handballsaison war, dann können sich die Fans in Deutschland auf einiges gefasst machen. 32:31 gewinnt am Ende die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Aber erst nach 7-Meter-Werfen. Und das auch erst, nachdem der letzte Schütze, der Kieler, der Welthandballer Domagoj Duvniak, Nerven zeigte und seinen Wurf vergab. In der regulären Spielzeit hatte es zum Ende dann unentschieden gestanden. Und zwar 28:28. Es war da schon an Spannung nicht zu überbieten. Und das 7-Meter-Werfen hatte es dann ebenfalls in sich. Die Zuschauer in Düsseldorf haben zwei starke Mannschaften gesehen. Die etwas glücklichere, die SG Flensburg-Handewitt, triumphiert am Ende, gewinnt den Supercup gegen Kiel.
Und schon morgen geht die Saison in der Handball-Bundesliga los. Im ständigen Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums führt die Liga einige technische Neuerungen ein. Man spielt künftig mit Chip im Ball und in Trikots für Live-Statistiken in Echtzeit. Welcher Gedanke dahinter steckt, erklärt Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann.
Davon versprechen wir uns einmal, dass wir den Sport dem Publikum noch näher bringen, gerade jüngeren Zielgruppen, wo der Handball Nachholbedarf hat. Sehr beliebt, vor allem bei höheren Semestern, aber das ist auch ein cooler Sport für die junge Zielgruppe und denen müssen wir sowas bieten. Das ist die eine Seite und das andere ist, dass wir uns davon versprechen, dass wir den Sport selber und die sportliche Entwicklung weiter forcieren können. Der THW Kiel hat es in der Vorbereitung intensiv genutzt und die sportlich Verantwortlichen sind überzeugt von dem Konzept. Wir sind sehr gespannt, wie es am Ende ankommt.
Und das Stichwort technische Neuerungen bringt uns jetzt auch nochmal zurück zum Fußball, denn die Deutsche Fußballliga bastelt gerade an etwas, was der Ligaverband selbst das Fußballerlebnis der Zukunft nennt. Auch hier geht es um mehr Daten. Der Digitalchef der DFL, Andreas Heiden, hat das Projekt vorgestellt.
Bundesliga-Start war ja gerade, viele neue Spieler bei vielen Clubs und ich habe vielleicht nicht alle Daten darüber, wer genau da unten auf dem Feld steht, wo hat er vorher gespielt, wie schnell läuft er jetzt gerade, wie viele Tore hat er diese Saison schon geschossen. Und diese Information wird dann über das Handy Kunden zur Verfügung stehen.
Das heißt, Fans nehmen ihr Handy aus der Tasche, halten es aufs Spielfeld und per Augmented Reality wird das Spielfeld erkannt. Die Spieler werden auf Basis der Bundesliga-Spieldaten erfasst.
Also es sind 3,6 Millionen Daten. Das heißt, jede Sekunde wird 25 Mal Ball und Position von jedem Spieler erfasst.
Möglich macht das der neue Mobilfunkstandard 5G. Vier Netzbetreiber haben dafür in Deutschland die Lizenzen ersteigert und arbeiten im Moment an der Umsetzung.
5G bedeutet kürzere Latenz, also sprich schnellere Verbindung der Handys, höhere Bandbreite. Ich kann einen Film mit 1 GB in 17 Sekunden runterladen.
Und eben Daten im Stadion anzuzeigen. Der VfL Wolfsburg möchte die Augen vor dem Fortschritt nicht verschließen und hat sich als Testclub angeboten. Eine rote Antenne hängt schon im Wolfsburger Stadion. Heimspiel für Heimspiel wird die Innovation ganz heimlich getestet. Besonders wichtig ist Heiden dabei, dass die neue Handyperspektive als Ergänzung gesehen werden soll.
Wo haben vielleicht Fans heutzutage Informationsdefizite? Das heißt, gerade jemand, der vielleicht nicht in der Kurve steht, sondern der vielleicht mal eingeladen wird hinzugehen, der eine Neuverpflichtung noch nicht kennt, aber trotzdem schießt diese Neuverpflichtung gerade ein Tor, dann will ich ja mehr über ihn erfahren. Und das werde ich halt am Anfang mit dem Handy machen können und wir Brillenträger werden sicher irgendwann mal Datenbrillen haben und wie dann die Zukunft aussieht, wird uns die Forschung zeigen.
Natürlich rechnet der DFL-Stratege auch mit Kritik, vor allem von den Fußball-Traditionalisten.
Die Fans, die in der Kurve stehen, werden sicher andere Anforderungen haben oder Wünsche haben als die Business-Fans. Dadurch, dass das ein optionaler Service ist und nichts aus der Realität abgeschaltet wird, obliegt das jedem Club selber zu entscheiden, ob er dort mitmacht oder nicht.
Das Fußballerlebnis 2.0. So langsam wird es gelauncht.
Ein Beitrag war das von Matthias Dröge. Der deutsche Kletterer Alexander Megos hat im Finale des Kombinationswettbewerbs bei der WM in Japan aufgeben müssen. Grund war eine Verletzung am Finger. Damit ist für die deutschen Kletterer der Traum von der zweiten WM-Medaille geplatzt. Das Ticket für Olympia 2020 hatte sich Megos schon Anfang der Woche gesichert. Die Kletter-WM ist heute zu Ende gegangen. Und das war's mit Sport aktuell hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.